Es ist Dienstag, der 29. Dezember und alle Beizen sind zu. Nur unser Remote-Stammtisch ist natürlich wie immer offen. Heute zur Feier des Tages, alle mit einer Santa-Kappe, was mega viel Sinn macht bei einem Podcast und ihr uns nicht seht. Die haben wir aber an, weil heute eine spezielle Folge ist. Wir verzichten auf die üblichen Rubriken, es gibt keine Top 3 und keine Herdöpfel, sondern nach dem Moment der Woche werden wir eine Analyse der Hinrunde der Super League machen. Schön bist du auch zwischen Weihnachten und Neujahr dabei und ich wünsche dir ganz viel Spass bei der Episode.
Ja, herzlich willkommen bei den Stammtisch-Trainer zurück zu einer ganz speziellen Sendung. Wir haben eben, wie gesagt, wir haben alle rote Hüte an, weil es ist Weihnacht, zwischen Weihnacht und Neujahr. Und wir kommen zu einer Zurückschau-Show. Und das heisst nichts anderes, als dass wir werden zurückschauen. Und zwar zuerst in die nähere Vergangenheit, also auf die Woche mit dem Moment, wo wir haben, und nachher werden wir das halbe Jahr analysieren, wo jetzt war, also die Hälfte von der Saison. Und ich würde sagen, mit dem Moment von der Woche fangen wir doch gerade an.
Ich fange, glaube ich, an. Nachdem du dein Mikrofon gerade fast runtergerührt hast. mit deinem dicken Ranzen, den du hast nach dem vielen
Essen. Das steht wieder.
Ich habe ganz die...
Ja, die Weihnachtsgans, gell?
Ich habe bei meinem Mitbringsel so eigentlich vom Tannenbaum mitgenommen. Die Wahl zum Fußballer, die war schon gewesen. Kürzlich. Und viel ist darüber geredet worden, weil ja auf dem Nummer 1 jetzt für gewisse endlich der Robert Lewandowski gelandet ist. Wie ich persönlich finde, hat er das auch verdient, auch wenn das häufig nicht zu meiner Freude war, wenn ich seine Goal gesehen habe. Aber ich glaube, man muss ihm das neidlos anerkennen, dass er dort oben hingehört. Genauso spannend finde ich aber so die weiteren Plätze. Ich lese sie nochmal schnell runter für die, die sie gerade nicht mehr so im Kopf haben. Auf dem 2 Kevin De Bruyne, auf dem 3 Manuel Neuer, Nummer 4 Lionel Messi und Neymar zusammen, auf dem Nummer 6 Thomas Müller, Nummer 7 Kylian Mbappé, Nummer 8 Thiago, wo ich jetzt genauso wie ich gemerkt habe, wahrscheinlich die meisten Sportreporter aus gutem Grund nur den Nachnamen sagen, weil den Vornamen kannst du wirklich nicht aussprechen. Dann das 9 der Joshua Kim mich und das 10 noch der Cristiano Ronaldo. Es sind ja nur die Inputs, darum machen wir auch nicht ein riesen Thema daraus, aber gibt es einen von euch, oder gibt es einen auf dieser Liste, der euch am meisten überrascht oder den ihr findet, ist noch bemerkenswert?
Positiv oder negativ? Ja. Neuer, finde ich, hätte ich jetzt nicht gerade drauf genommen, dieses Jahr, glaube ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt und glaube ich, wäre vielleicht für Deutschland auch besser, wenn vielleicht nicht er im Goal wäre, aber das müssen andere auch, also kannst du sicher auch besser entscheiden oder besser etwas dazu sagen. Nein, sonst sind es so ein bisschen die, die zu erwarten gewesen sind. Eben, De Bruyne hat letztes Jahr eine gute Saison gehabt. Die Saison ist jetzt nicht so gut. Ja, ich weiss jetzt nicht, wird das ganze Jahr angeschaut oder eigentlich nur die vergangene Saison? Ich bin dem nicht so gut gefolgt, ehrlich gesagt.
Gute Frage. Ich bin der Meinung, es wäre das ganze Jahr angeschaut. Es sind ja Sportjournalisten aus ganz Europa, die ja das schlussendlich wählen. Okay. Ja, ich glaube, Manuel Neuer, ist deine Kritik berechtigt, wenn es um die Nationalmannschaft geht, bei Bayern? Würde ich schon sagen, ist er ein extremer Rückhalt gewesen jetzt in diesem Jahr. Also ich sehe viele Schwachstellen bei Bayern, wo er aber hinterher relativ souverän ausmerzt. Aber ja, du Fabio?
Ja, es ist also Überraschung. Es ist echt verdient, dass so viele von den Bayern auf der Liste sind, finde ich. Wenn ich das sage, heisst das sogar etwas. Aber ja, sie sind wirklich die Mannschaft gewesen, die in diesem Jahr, also sie sind jetzt auch die Rückrunde vom Herbst, vom Winter bis im Sommer gespielt haben und jetzt auch wieder. Also ich meine, die Mannschaft ist gefestigt und da muss man ja ein paar von denen draus nehmen. Thomas Müller hat, glaube ich, auch ein Riesendings gespielt, letzte Saison. Ja, also ich kann da auch niemanden irgendwie rauspicken, wenn ich jetzt sagen muss, ja, also eben, der Kevin De Bruyne ist für mich einfach der, also unter dem Radar, weil ich halt die Premier League nicht so wahnsinnig verfolge. Aber ich glaube, da gäbe es sicher auch noch den einen oder den anderen, der ähnlichen Impact ja, hat wie er.
Ja, also letztes Jahr nicht, aber jetzt dieses Jahr ist er eigentlich ja, ein Schatten nur von sich selbst. Aber eben, ist auch verletzt gewesen, muss man sagen.
Also vielleicht ganz zum Abschluss, weil nachher kommen euch mit Bringsel. Mich hat überrascht, dass England relativ schwach vertreten ist, aber dass sie sind tatsächlich auch in der, zum Beispiel in der Champions League halt nicht allzu weit gekommen jetzt letztes Jahr oder nicht so gut vertreten gewesen. Ich habe mich noch gefragt, Platzierung Lionel Messi auf dem 4. und Cristiano Ronaldo auf dem 10. hat mich jetzt im ersten Moment so ein bisschen überrascht. Klar, Cristiano Ronaldo spielt in einer objektiv gesehen schwächeren Liga im Moment. Messi, habe ich den Eindruck gehabt, hat nicht wirklich ein gutes Jahr hinter sich, aber ja, das sind so meine Überraschungen gewesen.
Ja, witzig ist ja, dass bei Messi ein schlechtes Jahr immer noch heisst, dass er 25 Goal schießt.
Gut.
Und beim Ronaldo weiss ich auch, also da habe ich die Statistiken habe ich einfach im Kopf, also in der Serie A hat er vor allem Penalties geschossen, glaube ich. Und, also Torschützenkönig ist er ja nicht geworden. Und Juve hat ja, ja, sind sie zwar in der Serie A haben sie dominiert, aber ja, ich glaube, in der Champions League sind sie auch nicht, haben sie auch nicht Bäume ausgerissen. Also von dem her gesehen machen die Platzierungen schon Sinn, weil einzeln sind sie halt schon
okay, das, noch relativ das ist gut. Eine gute Erklärung, ja. Gut, in dem Fall habe ich jetzt so ein bisschen mehr ausgeholt, aber es ist ja auch nur eine Weihnachten im Jahr. Wer macht weiter? Adi?
Ja, ich habe verschiedene. Ich glaube, weil wir nachher einen relativ grossen Block zu dem, also nicht zu dem Thema, aber vielleicht dort auch dazu kommen, nehme ich natürlich eben, wie es bei mir muss sein, etwas aus England und dort nehme ich von gestern, also wir nehmen am Sonntag am 27. auf, hat das London Derby gegeben zwischen Arsenal und Chelsea. Dort hat unser Granit hat, ein wunderschönes Freistoß-Goal gemacht. Ja, es war einfach ein Leckerbissen gewesen zum Zuschauen. Ja, wirklich wunderschön über die Mauer gehauen und Goalie hat eigentlich keine Chance gehabt.
Schlussresultat?
Arsenal hat tatsächlich gewonnen. 3-1 hatte ich im Kopf gehabt. Chelsea hat, also sie haben 3-0 geführt gehabt, Arsenal, erstaunlicherweise, weil sie sind ja in einem rechten Tief innen gewesen. Chelsea ist damit auf 3-2 reingekommen und in der 89. Minute noch eine Penalty für sie bekommen. Dann habe ich schon in meinen England-Fussballgruppen-Chat geschrieben, schau jetzt, Arsenal versagt wieder mal oder verhäfelt es noch am Schluss. Aber Jorginho mit seinem unheimlich mühsamen Penalty, der Eingesprungene, hat noch verschossen. Das sieht ja umso blöder aus, wenn man so komische Penalty schießt. Also eben, dann war 3-1 gewesen.
Was immer noch nicht die Saison von Arsenal eigentlich aufbaust, oder? Weil die sind ja immer noch relativ weit unter
dem. Nein, das hat jetzt gerade wahrscheinlich am Arteta den Kopf gerettet für die nächsten ja, 2-3 Spiele, aber ja, es ist traurig eben. Also, ja.
Was sind es vorher?
14 sind sie, ja. Das ist wirklich nicht viel, ja. Der schlechteste Saisonstart von Arsenal in der Geschichte, die sie hatten. Ja. Und sie sind schon recht lang dabei, muss man sagen. Ja.
Ja, schön. Dann kommen wir doch zu meinem Highlight von der Woche. Und das hast mit der Nummer 644, bringt man das in Verbindung. Und zwar ist das der Torrekord von Lionel Messi, was eigentlich per se ja jetzt nicht so wahnsinnig ein Highlight ist. Der schießt ja wirklich so viel Goal, dass es eigentlich ja klopft und tätscht. Aber es ist ein Rekord. Und zwar ist es der Rekord von den meisten Goal für einen Verein, wo er geschossen hat. Und zwar eben die 644. Und mit dem hat er den Pelé überholt. Und lustigerweise hat Budweiser, wo er Markenbotschafter ist, darum spielt er auch so gut.
Also gut, weil er grusiges Bier trinkt.
Ich glaube, er ist auch der, wirklich, wo, also ich kann mir einen Fußballer besser vorstellen, in den Beinen absumpfen mit Bier zu saufen als der Lionel Messi. Also dem perfekten Markenbotschafter.
Voll. Absolut. Ich habe im Fall, glaube ich, auch schon bei uns in den Stammbeiz gesehen, wenn ich mich, glaube ich, mal daran erinnere. Und es passt echt perfekt in den Stammbeiz. Nein, er hat sich, also ich weiß nicht, ob er oder sein Sponsor hat sich da etwas einfallen. Und zwar hat er jedem Goalie, der das Goal, eins von diesen Goal bekommen hat, hat er ihm eine Bierflasche geschickt. Und zwar so eine eigene Brauti, ich weiß nicht sogar, so ein Spezialexemplar heimgeschickt. Und ich habe mega spannend, lustige Dinge gefunden. Eine Geste, dass du kommst ein Bier über, für das, dass du ein Goal kassiert hast. Ja, so ein bisschen als Wermutstropfen. Und anscheinend gäbe es einen Goalie in Spanien. Der spielt jetzt mittlerweile, glaube ich, in Brasilien. Er hat 21 Tiere
bekommen. Für jedes Goal hast du eins bekommen. Ich habe gemeint, nur...
Okay, ja. für jedes Goal hast du ein Bier bekommen. Und aber es sind da Schweizer Goalies auch dabei. Also der Sommer hat ein Bier bekommen, der Bürki hat ein Bier bekommen, der Buffon hat ein Bier bekommen. Also ja, es sind schon ein paar grosse Namen dabei gewesen, die da zum Zug gekommen sind.
Schöne Aktion,
das ja. Das ist
eigentlich noch lustig. Ja, das ist er hat ihnen einen eingeschenkt.
Richtig.
Sehr schön.
Perfekte Überleitung.
Schenken wir ihn, ja.
Zum nächsten Thema.
Wir kommen zum Rückblick. Also die grosse... das grosse Besondere an dieser Sendung ist, dass wir zurückschauen auf die bisherige Saison. Das heisst, es ist erst die Hälfte der Saison durch. Und es ist eine spezielle Saison. Das zeigt sich schon, wenn man auf die Tabelle schaut und einmal die Punktzahl vergleicht, beziehungsweise die Anzahl Spiel vergleicht. Da sieht man nämlich, dass noch nicht alle gleich viel Spiel gemacht haben. Es ist einfach zu erraten, dass es halt Corona auch diese Saison durcheinander gewirbelt hat bis jetzt. Und trotzdem wagen wir einen Rückblick, wenn wir mal schauen, wo das die Teams stehen. Wir haben ja ganz am Anfang im September, Oktober irgendwann schon mal ein bisschen getippt, wo dass wir die Mannschaften sehen. Und jetzt schauen wir nochmal, was das so passiert ist. Und wir haben gesagt, wir gehen von hinten nach vorne, das Beste zum Schluss. Und ganz am Schluss im Moment ist der FC Vaduz und den habe ich vorgestellt im Sommer und, oder im Herbst und das mache ich jetzt wieder in dem Fall. FC Vaduz ist auf dem 10. Platz, hat 7 Punkte geholt. Ja, wo steht der FC Vaduz? Es ist sicher nicht grundlos, dass er im Moment dort unten steht. Man ist eigentlich relativ gut gestartet mit einem überraschenden, fulminanten Unentschieden in Basel, einem 2-2 dort. Hat dann aber halt dann auch wirklich die meisten Spiele verloren. Es sind dann noch 4 Unentschieden insgesamt gewesen. Also neben Basel hat man noch gegen Lugano, Luzern und Servette noch können punkten. Und das Highlight ist am 9. Spieltag der Sieg 4-1 gegen Sion gewesen. Was man vielleicht sagen darf, das ist jetzt mein Eindruck von aussen, so die Spielzusammenfassung und Spiel auch, wo ich geschaut habe, ist das, was du selten wirklich krass unterlegen warst. Sie haben auch nicht, also so Kanterniederlagen oder so, haben sich jetzt nicht irgendwie eingereiht dort oder so, aber es ist trotzdem, kann man sagen, es ist in meinen Augen relativ verdient, dass sie da unten stehen. Es ist auch häufig nicht allzu glücklich, hat man sich angestellt, sind Einzelaktionen, aber das zeigt in meinen Augen dann halt einfach auch ein bisschen, dass sie ja, dass halt das Spielerpotenzial oder das Spielmaterial nicht allzu gut ist. Und das rächt sich dann halt eben mit Einzelaktionen, die dann schlussendlich gleich wieder zu Niederlagen führen. Ja, wie habt ihr sie so erlebt?
Ja, gleich wie du eigentlich.
Ich habe sie nur im Spiel gesehen gegen den FCL, was sie gemacht haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, ja, dort sind sie aber schon von mir aus gesehen unterlegen gewesen. Also dort hast du schon gemerkt, dass zwischen zwei Mannschaften doch eine relative Differenz ist. Also von mir aus gesehen, der Match. Aber ja, sie haben ihre Punkte auch schon geholt. Und sie haben bei vielen auch schon mitgespielt, finde ich. Also wenn ich so ab und zu mal reingelassen habe oder reingeschaut habe, also ja, Vaduz hat gut mit 0-0 zur Pause und so weiter und nachher noch kassiert. Aber ja.
Ja, ich meine, sie spielen natürlich sehr, sehr defensiv, oder? Es ist auch nicht mega cool, denen ihnen zuzuschauen. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, du musst wahrscheinlich fast so spielen mit dem Spielermaterial, das sie haben. Und ich glaube, für das, was sie haben, ist noch recht ansehnlich eigentlich. Ich meine, sie haben oft mit einem Goal verloren, vielleicht auch mit 2 Goal verloren, aber dann relativ spät das zweite bekommen, weil irgendeiner muss ja auftun. Also, ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück, muss man sagen, hätten sie den einen oder anderen Punkt mehr geholt, oder? Man muss natürlich sagen, oder sie haben, meint, die am wenigsten Goal in der Liga geschossen. Was noch nichts heisst, oder wir kommen nachher wahrscheinlich zu 1-2 Teams, die mit einem oder 2 Goal mehr geschossen ja, irgendwie 13 Punkte mehr hat. Also, es kann nicht nur an dem liegen, aber ich glaube, das ist halt schon eher ein grosses Problem.
Ja, ich denke es auch. Sie, was für mich auffällig ist, sie haben in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison, haben sie sehr viel Goal gemacht durch Freistöße und Standards. Und das ist ihnen bis jetzt noch nicht wirklich gelungen. Wenn man so schaut bei den Spielern, dann ist natürlich ein Zizek. Habe ich jetzt den Namen richtig ausgesprochen? Zizek? Ich glaube es.
Ja. Ich weiß es nicht, aber wir bleiben doch bei dem.
Er soll sich jetzt so nennen, wie ich es gesagt habe. DJ. Genau. Er ist relativ gut mit 3 Goal und dazu noch 3 Vorlagen. Wo sicher noch ein bisschen Hoffnung besteht, ist zum Beispiel mit Gajic, wo jetzt zurückgekommen ist und bereits auch schon relativ gut gespielt hat. Ansonsten, ja, ich kann jetzt auch nicht vorher sagen, dass ich sie im Mittelfeld sehe. Ich sage einfach, sie sind nicht irgendwie so krass unterlegen, dass man ihnen nichts mehr würde geben. Ich glaube, sie werden noch Punkte holen. Wenn sie nicht zählt werden, dann hat es aber sicher damit zu tun, dass irgendeine andere Mannschaft komplett abserbelt. Irgendwie, also ja, irgendwo in einen Strom
hineinkommt. Oder Konkurs so. Geht.
Entschuldigung.
oder Konkurs geht. Ja, richtig. Ja, also eben bin ich halt schon traurig, oder? Ich meine, sie haben mit am meisten Goal bekommen und am wenigsten Goal geschossen, oder? Und manchmal kannst du dann irgendwie sagen, komm, wir setzen jetzt mehr auf die Offensive. Aber eben, das kannst du auch nur machen, wenn du auch bei den Gegengoal irgendwie gut bist, oder? Und bei ihnen siehst du jetzt halt das Potenzial, glaube ich, ist nicht um, dass sie eben den 10. Platz, wie du gesagt hast, können verlassen, eigentlich, von dem her, ja.
Ja, und sie haben vor allem die meisten Goal haben es, glaube ich, gegen sie auch geschossen. Genau. In einem Spiel hat er, glaube ich, 4 geschossen.
Vier.
Und ich meine, das ist fast die Hälfte von den Goals, die sie geschossen haben.
Also machen wir so das Fazit. Eben, sie sind nicht ohne Grund entdunden. Wie gesagt, ich denke, wenn es am Schluss irgendwo eine hektische Schlussphase gibt, also jetzt von der Meisterschaft und irgendwie irgendeine andere Mannschaft halt einfach in einen Strudel reinkommt, dann kann es ihnen zum Vorteil werden, dass sie halt einfach kontinuierlich ruhig ihr Ding, ihren Stiefel abspielen. Aber ansonsten sehe ich sie, ja, würde ich jetzt heute die Prognose wagen, dass sie am Schluss von der Saison auch noch dort unten sind. Platz 9 im Moment, da gehen wir ins Wallis.
Ja, der FC Sitte. Und zuerst mal zu den Überraschungen. Es ist immer noch der gleiche Trainer wie am Anfang, obwohl dass sie nur 2-mal gewonnen haben bis jetzt. Recht überraschend. Also man lässt dem Trainer anscheinend auch ein bisschen Zeit. Gut, das kann morgen schon wieder nicht mehr stimmen. Ich sage jetzt einfach nichts mehr.
Ja, vielleicht hätte man gescheiter in der Vergangenheit einmal einem Trainer mehr Zeit gegeben, als jetzt gerade dem. Aber es ist schon mal sympathisch.
Man weiß es nicht so genau, genau. Ja, sie haben dort ein bisschen zu kämpfen. Und die andere Überraschung ist, sie sind der Punktelieferant von unserem FCL. Also sie haben 2-mal gegen uns verloren. Haben uns also 6 Punkte geschenkt. Nehmen wir dankend an. Jetzt also ein bisschen zu der Mannschaft. Ja, sie sind die schlechteste Auswärtsmannschaft. Das habe ich mal gesehen. Und eben, sie haben erst 2-mal gewonnen. Und es ist so kein Spielstil irgendwie eruierbar. Also irgendwie merkt man bei ihnen, es stimmen die Mechanismen nicht. Und daher kommt der Trainer und wechselt den Goalie aus irgendwelchen Gründen, wobei der Fickenscher überhaupt nicht irgendwie schlecht gespielt hat. Hat plötzlich ein Junior ins Goal gestellt.
Was sehr gut gemacht hat.
Hat sehr gut gemacht, ja. Aber irgendwie etwas forciert, wo irgendwie gar nicht nötig gewesen wäre. Ja. Und der Trainer rotiert auch sehr, sehr viel. Hat viele Verletzte gehabt, hat immer noch viele Verletzte. Also eben, der Waro ist ein bisschen als Königstransfer angeschaut worden. Ist er verletzt, ist aber auch nicht der Jüngste. Hat sich irgendwie auch abzeichnet, dass der dann mal ab und zu mal das Spiel ausfällt. Mhm. Und wenn man so ein bisschen die Goalschützenlisten anschaut, dann merkt man, dass der Grgic mit 3 Goal der Topscorer ist. Und der Grgic ist ja nicht ein Stürmer, sondern eher ein Mittelfeldspieler. Und auf dem dritten Platz oder auf dem zweiten Platz kommt dann auch schon der Bammert. Und der Bammert ist Innenverteidiger und hat 2 Goal geschossen. Also es zeigt auch so ein bisschen von der Attitüde her, wie sie Fußball spielen. Es ist kein Stürmer, der viel Goal schießt. Und das ist irgendwie auch noch, aber es fehlt so ein bisschen etwas. Und das haben andere Mannschaften, haben das, also einen, der einfach für viel Goal verantwortlich ist, sie haben das nicht. Kann man sagen, ist gut. Sie tun sich ein bisschen auf verschiedene Schultern abwälzen, aber irgendwie, ja, es funktioniert
aber noch nicht so. Für das haben wir ja wahrscheinlich auch eben den Uaru und den Carlin geholt gehabt. Und das ist halt, finde ich, ja, und das ist halt ja, natürlich schon mal grundsätzlich, finde ich, immer relativ schwierig, wenn du von Anfang an eigentlich auf die Schulter von Neuling aufbaust, weil viele Spieler brauchen da mal ein bisschen.
Ja, sie haben dann noch den Dossetti geholt dazu, wo dann die Vorlage soll geben und der hat auch noch nicht so das können abliefern. Und also eben, wenn sie als Team oder wenn sie würden funktionieren, wir haben es am Anfang mal besprochen, sie haben sehr viel Offensiv-Power. Das bringen sie aber wie nicht auf den Platz. Und defensiv sind sie anfällig. Und ich glaube, das ist momentan das grösste Manko. Das kennen wir von irgendwoher. Offensiv-Power, defensiv anfällig. Da können wir, glaube ich, würde ich gerade sagen, kommen wir doch zum nächsten Verein.
Ich würde nur noch schnell fragen, deine Meinung zum Huaru. Völlig, also...
Es war absehbar, dass der nicht jedes Spiel macht. Und jetzt hat er sich unglücklich verletzt. Und ja, also man muss ja auch, man hat die Mannschaft müssen aufbauen und sagen, der Huaru ist ein Spieler, der wie so ein Puzzleteil, das noch dazukommt. Aber die Mannschaft hat müssen stehen, auch ohne ihn. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass der die 36 Match
alle wieder spielt. Ja, das bringst du noch als Joker, oder? Halt, das genau, machen ja viele genau, andere so, auch, oder? Dass
die Stürmer können im Training profitieren von seiner Erfahrung und so weiter. Für das ist er, glaube ich, schon gut. Aber jetzt als Stürmer auf dem Platz, finde ich, ja. Ja, also, den, wo er gespielt hat, hat er auch nicht gerade brilliert.
Ich finde, ein Punkt ist noch wichtig gesehen bei Sion. Ich meine, sie kommen aus einer katastrophalen Saison raus. Ja, letztes Jahr ist ja wirklich schon ganz schlimm gewesen. Und dann verliert man noch einen Kasami und einen Thoma noch obendrauf. Also, ja. Du hast vorhin gesagt, man muss sie aufbauen. Ich finde, auch in dem Sinn hat man Sion müssen aufbauen. Und es ist halt auch jetzt wieder nicht ruhig geblieben. Und eben für mich ist das ganze Konstrukt irgendwie saisonübergreifend. Ja, ich weiß nicht, wo das der Weg durchgeht. Es kann, für mich gibt es die Möglichkeit, dass das Team jetzt irgendwo zusammenfindet, weil man jetzt halt schon ein bisschen länger, jetzt, also ja, weil jetzt halt die zweite Hälfte von dieser Saison gehst, oder dass der absolute Absturz kommt. Also ich sehe, es würde mich bei Sion beides nicht überraschen.
Also mich ja, würde es überraschen, wenn sie, ja, aber mich würde es überraschen, wenn sie jetzt einfach besser werden, weil ich weiss noch im Oktober dort bei der Saisonvorschau habe ich irgendwie gesagt, dass sie einfach sinnlos Stürmer eingekauft haben, irgendwie Brasilianer und alles Mögliche, da haben sie sicher genug. Aber eben, es ist halt alles, was hinten dran ist und irgendwie ein bisschen ein solides, ja, was soll ich sagen, irgendwie, ja, so Leads von Fundament haben sie einfach wirklich nicht, oder? Eben, das hilft natürlich auch nicht, dass sie extrem viel wechseln oder dünn wechseln, aber ja, das haben sie einfach irgendwie nicht so wirklich. Und ja, die spielt natürlich, aber irgendwie ist er auch nicht mehr ganz der, wo er auch schon war. Aber ja, 36 ist auch in einem Alter eben wie der Huaru, wo gefährlich wird, wenn er zu viel spielt wahrscheinlich.
Ja, dann gehen wir doch einfach vom Platz 9 einmal zum Platz 8. Und dort sind wir in der schönen Zentralschweiz beim FC Luzern. Der FC Luzern ist relativ schwach gestartet, dürfen wir sagen. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass man extrem viel Wechsel und zwar auch gerade auf Schlüsselpositionen gehabt hat. Man hat sich als Mannschaft müssen finden. Man hat mit dem Trainer einen neuen Stil aufgebaut, Spielstil, der am Anfang nicht funktioniert hat und dann mit der Zeit immer besser. Aber mit der Zeit ist man dann auch in Fahrt gekommen. Man darf sagen, man hat zum Beispiel die meisten geschossenen Goal zusammen mit IB. Man hat einen Sturm, der funktioniert, wo man gut eingekauft hat auch. Was meine Meinung ist, dass man halt ab und zu auch ein bisschen zu wenig clever agiert hat in der Vergangenheit. Also das, und darum auch nicht völlig unbegründet auf dem 8. Platz steht. Also dort ist sicher mal ein Name Alex Carbonell, der für mehrere Misstritte und so weiter zuständig ist für Elfmeter und Karten und so weiter, wo schlussendlich dann in den einzelnen Spielen Teams Knick gebrochen haben, aber auch Brochen. Zum Beispiel ein Alex, auch ein Schaub, der gegen Lausanne den ganz wichtigen und hundertprozentigen vergeht am Schluss. Für mich ist ein Ugrinic, wo ich sehr gerne zuschaue, der absolut Einsatz bringt, aber wo irgendwie zu ungestüm wirkt, häufiger so ein bisschen. Das sind alles, hat für mich so ein bisschen zu tun mit der nötigen Cleverness, die im Moment noch fehlt, wo dann halt schlussendlich was dann nicht ganz reicht. Auch wenn du vorher die meisten Goals schiessest von der Liga und gleich auf dem 8. Platz bist, dann hat es offenbar auch in der Verteidigung irgendwo ein Problem. Und ich glaube, dort sind wir voll am Thema Innenverteidigung. Für mich auch im Spielaufbau funktioniert das dort nicht. Knesewitsch noch ein bisschen besser als nebendran der Captain. Aber Ja, und dann ist halt wirklich, was man halt auch jetzt gerade in den letzten Spielen ein bisschen gesehen hat, man dominiert, man drückt eine andere Mannschaft, wie zum Beispiel der FCZ an die Wand, auch gegen Lausanne spielt man sehr, sehr gut. Und dann der letzte Pass, der einfach nicht funktioniert, wo dann schlussendlich dann eben das Goal dann eben nicht gemacht wird, obwohl man dominiert. Und das ist so, eben, vielleicht geht das auch wieder so in Cleverness rein, vielleicht ist es einfach, ist das Team auch noch nicht komplett eingespielt. Ich weiss es nicht. Schlussendlich führt es dazu, dass man in den letzten 5 Spielen gerade mal 1 Sieg gehabt hat und 3 Niederlagen. Das heisst, nach dem Zwischenhoch ist man jetzt eher wieder so ein bisschen am Abflauen. Ja, wie sehen ihr es?
Also ich sehe ja das ähnlich, aber das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil das letzte Mal, als ich das irgendwie mitbekommen habe, da gibt es einen Verein, ich glaube, es war der FCZ gewesen, oder geht es, ich weiss es gar nicht mehr, wo auch ein bisschen das Problem gehabt hat. Und einfach mit dem, hey, wir spielen besser als der Gegner, wir machen die Goal nicht und darum verlieren wir immer mega unglücklich und sind immer eigentlich die bessere Mannschaft. Und irgendwie habe ich so das Déjà-vu, dass ich das auch schon mal in der letzten Zeit mal gehabt habe und so sind die am Schluss abgestiegen. Sie sind eigentlich in jedem Spiel ebenbürtig, wenn nicht sogar besser gewesen. Und das ist das, was mir momentan ein bisschen Sorgen macht. Dass man eben genau die Dings vermissen, der letzte Pass und das letzte Ding, das Goal. Eben jetzt wieder gegen den FCB, das ist auch eine riesen Chance, wo er eben nicht bei einem hat oder Dinge. Es ist einfach, ja, das Pech klebt auch irgendwie ein bisschen an den Füßen. Oder eben, sie haben gegen FCZ und gegen den FCB, glaube ich, mehr als 30 Schüsse aufs Goal gegeben vom Gegner. Ja. Und ich meine, das sagt alles. Und man verliert die beiden Spiele. Oder einen haben wir unentschieden, einen verloren.
Ja, aber ich meine, eben, ich weiss jetzt nicht, also ich mache mir jetzt nicht so gross Sorgen darum, weil eben das, was ich bei Vaduz vorher gesagt habe, oder wahrscheinlich muss man jetzt irgendwann mal sagen, du, schau, wir müssen ein bisschen auch ein bisschen schauen, dass wir mal nicht die blöden Goale bekommen und nicht so viel Goale bekommen. Weil eben gegen FC Basel am Schluss drückt es auch wieder so dermassen, dass sie eigentlich noch könnten, zumindest das Unentschieden holen. Louis Schaub, muss ich sagen, verzweifle ich in den letzten Wochen dran. Also von einem Spieler mit dem Format erwarte ich das einfach, dass der die Goal macht oder zumindest einen von diesen Goal. Das ist wirklich zu wenig. Für mich ist er auch nicht der, der irgendwie das Spiel an sich reissen und den letzten Pass spielen kann. Und vor dem Goal ist es sowieso nicht, wenn er schon bewiesen hat. Das, was der Oli vorher gesagt hat, oder ein Ugrinic, ich habe ihn sehr, sehr gern, weil er einfach mal draufhaut und einen guten Schuss hat. Das Problem ist halt einfach, wenn du einen Schaub hast, der vorne säckelt und irgendwie versucht, im Strafraum innen das zu machen, was er macht, irgendwie den Ball meistens nebendurch schiessen. Ein Ugrinic, der einfach manchmal vielleicht eben überpaced, das ist wahrscheinlich das, was du auch gemeint hast, Oli, mit dem Ungestüm, oder? Manchmal ist er so in einem Zeug innen, dass er einfach sagt, jetzt, ich reisse es, oder? Das ist vorbildlich, oder? Dass er sagt, ich mache das eigentlich wie allein. Nachher ist ein Emini und Schulz, je nachdem, oder, und je nachdem, ein bisschen defensiver sind, aber du hast einfach niemanden, der ein bisschen die Pässe spielen kann. Und ich hoffe natürlich, dass der, den du vorher gesagt hast, Carbonell, einfach ein bisschen sich in der Rückrunde kann etablieren kann. Ist jetzt ein bisschen unglücklich gewesen, glaube ich. Er ist in der Zentralschweiz in den Medien auch schon verrissen worden. Natürlich, ich glaube aber irgendwie daran, dass er hoffentlich vielleicht noch etwas bringen kann. Und ja, also eben, es fehlt ja am Schluss nicht so viel, oder? Ich würde sagen, wir müssten versuchen halt einfach ein bisschen sagen, du schau, nicht mehr voll pacen nach vorne, sondern schauen wir auch mal, dass wir vielleicht kein Goal bekommen. Weil das bringt am Schluss auch nichts. Also so viel Goal können wir nicht schiessen, wie wir bekommen, leider.
Ja, richtig. Und also mir grundsätzlich gefällt mir der Fußball, wo Luzern spielt, sehr. Eben, sie dominieren den Gegner. Ich glaube, es fehlt nicht so viel. Ja, Fabi, du hast jetzt vorher von dem Narrativ geredet, ich weiss auch nicht mehr, ob es GC oder ich glaube, der FCZ war. Dass man drückt und drückt und drückt, man bringt aber die Kugeln einfach nicht rein und am Schluss steigt man ab. Ich glaube, es ist eher wieder der FCL-Style. Man hat einfach eine Hinrunde, wo man es verserbelt und eine Rückrunde, wo man dann plötzlich wieder wo man allen davon läuft, und wenn es mal eine ganze Saison wird länger, dann wäre man etwas am Gallen ist. Aber das ist halt nicht Luzern, und von dem her glaube ich jetzt mal lieber noch ein bisschen an dieses Narrativ als Luzerner.
Ja, also für mich ganz klar, das Ebenbild von der halben Saison vom FCL ist der Match gegen IB, wo man 3 Goal überkommt in der ersten Halbzeit, 3-0 hinten ist, und dann alles das Gefühl, ja, der Match ist gelaufen. Also ich meine, von diesen 3 Goals sind glaube ich 2 geschenkt gewesen. Und nachher in der zweiten Halbzeit siehst du ein FCL, wo ein IB, der Schweizer Meister, an der Wand spielt und noch zwei Goal aufholt und mit sogar ein bisschen Glück dann noch ein 3-3 wird erzielen. Und so, eben, wieso, wenn die von Anfang an mal so würden spielen, dann weiß ich auch nicht, was es braucht dafür. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht, oder? Eben, das sind viele eigene Fehler, die einfach zu viel sind momentan. Aber ja, hoffen wir auf eine bessere Rückrunde, definitiv.
Sicher eine spannende Mannschaft, ob man jetzt Luzern-Fan ist oder nicht, oder ein neutraler Zuschauer. Ich glaube, Luzern ist im Moment eine Mannschaft, die sehr spannend ist zum Beobachten und ein bisschen schauen, wie das, sich das dort entwickelt. Und damit sind wir doch auch schon beim siebten Platz.
Ja. Genau, 6 Punkte vor Luzern, muss man auch sagen. Also schon eine kleine Lücke dazwischen. Ist Servette hat 5-mal gewonnen, 4-mal unentschieden und 5-mal verloren. Also eine sehr ausgeglichene Bilanz, muss man sagen. Hat auch 13 Goal geschossen und 14 bekommen. Auch dort sind sehr, sehr ausgeglichen. Was kann man zu Servette sagen? Ich habe meine Notizen noch einmal genommen vom Oktober, wo ich irgendwie gesagt habe, ja, der Aussenverteidiger, den sie geholt haben, der Mendy, gefällt mir sehr gut. Das ist weiterhin so geblieben, obwohl sie jetzt eben eigentlich ich weiß gar nicht, ob er jemals Weltmeister war, ich glaube es nicht, den Klischee vor die Nase gestellt hat, wo jetzt natürlich einfach eine wichtigere Rolle einnimmt für das ganze Team. Aber trotzdem haben sie, ich habe noch gedacht, sie haben im Sturm vorher extreme Verletzungsprobleme gehabt mit dem Schalk und dem Koro Kone, wo zusammen 18 Goal letzte Saison geschossen haben. Aktuell haben sie einfach der Grietschon Kie, wie er heisst, wo die Goal halt einfach auch noch macht. Das ist auch schön für sie. Jetzt hat er anfangs 5 Goal geschossen. Ich finde ihn einen sehr guten Spieler und einen, wo ich sehr gerne zuschaue als Mittelstürmer. Ich habe noch gedacht, dass der Ausfall von Stefanovic noch ein bisschen mehr, sich ein bisschen mehr zurückwirft. Ist aber eigentlich gar also nicht extrem spürbar gewesen. Von dem her, ich meine, sie sind mit einem Punkt mehr sind sie auf Platz 3, oder? Das muss man natürlich auch sagen. Mich haben sie eigentlich positiv überrascht, dass sie mit den Ausfällen, die sie eben im Sturm vorher hatten, oder jetzt eben mit dem Stefanovic, der jetzt auch wieder fehlt, dass sie eigentlich so gut mithalten können. Und jetzt mit dem Klischee natürlich einen wahren Leader noch eines bekommen haben.
Und was man natürlich muss sagen ist, sie sind die Mannschaft, die gegen Sion verloren haben und gegen IB gewonnen haben. Ja. Also, das sagt eigentlich alles aus über die Liga. Du verlierst gegen den Letzten und gewinnst gegen den Ersten.
Ich sehe sie vor allem auch sehr in Form. Also, wir machen ja ab und zu mal unser Power-Ranking. Und wenn ich jetzt so schaue, die letzten 5 Spiele, wenn ich jetzt so gerade vor mir habe, haben sie das letzte Spiel unentschieden, dann gewonnen unentschieden und dann nochmal 2 Siege. Also die haben jetzt keine Niederlage in den letzten 5 Spielen und da sind sie die einzige Mannschaft im ganzen Tableau. Also ich glaube, die bräuchten die Winterpause nicht. Die würden jetzt am liebsten gerade Volldampf weitermachen. Oder sind froh, dass sie nicht so lang ist.
Ja, also sie haben sicher Freude, dass ein Stefanovic wieder zurückkommt, weil das ist dann natürlich noch einer, wo ihnen noch ein bisschen Halt gibt und dass eben jetzt vielleicht ein Schalk dann auch zurückkommt, dass sie eine Alternative im Sturm haben, weil das ist halt schon, das habe ich eben auch schon im Oktober gesagt, sie haben auch eine relativ dünne Decke an Spielern auf gewissen Positionen. Ja, aber gut. Ich bin gespannt auf sie. Ja.
Dann bleiben wir doch gerade in der Westschweiz. Gehen wir einen Rang weiter führen. Ähnliche Situation. Dort ist Lausanne daheim. Und zwar haben die eigentlich genau die gleiche Resultat oder genau die gleiche Bilanz wie Servette. Die haben 5-mal gewonnen, 4-mal unentschieden, 5-mal verloren. Was für einen Aufsteiger eigentlich ein sehr, sehr guter Wert ist. Jetzt das neue Stadion. Haben sie zuerst mal mit einer Niederlage können einweihen, aber nachher hat es dann, glaube ich, ein bisschen einen Push gegeben. Sie sind in der Heimtabelle, glaube ich, zweit oder dritt. Also relativ sehr, sehr heimstark. Was jetzt natürlich noch dazukommt, und ist das, was ein bisschen schade ist, sie haben ihren besten Torschütz verloren und der hat sich vor der Pause der sich sehr, sehr weh und sehr, sehr verletzt, also schwer verletzt, der Türkes. Man weiß nicht genau, was er hat. Ich habe es aber noch nie gefunden. Auf jeden Fall hat er irgendetwas mit dem Knie und es sieht nicht gut aus. Wäre natürlich ein herber Verlust, vor allem für die junge Mannschaft. Und was mir auch aufgefallen ist, sie haben gegen die Top-Mannschaften, also gegen die Top 3 von letzter Saison, sich nie einen Punkt geholt. Sie holen die Punkte eigentlich gegen Mannschaften, wo sie ja, ebenbürtig sind oder wo man einfach wo man Punkte muss holen. Leider sogar auch gegen den FCL, wo sie jetzt 1-0 noch gedreht haben, dann am Schluss zu einem 2-1. Also sie sind auch sehr charakterstark, obwohl dass sie eine junge Mannschaft haben. Ja, ich bin auch gespannt, wie es mit Lausanne weitergeht. Aber eben, wenn der Türkes dann länger sollte ausfallen, wird es dann vorne innen, wird es dann schon sehr, sehr dünn. Weil bis jetzt ist der Mann gewesen, der einfach, ich glaube, 5 oder 6 Goal geschossen hat und ein bisschen die Lebensversicherung war.
Ja, ist eigentlich schon lustig, oder, dass der Rapp noch nicht wirklich irgendwie ein Faktor war.
Genau, der wäre ja noch.
Hat mich eigentlich sehr erstaunt, weil, ja, wäre so ein bisschen. Aber eben, ich muss ehrlich gesagt sagen, mich hat der Türkes extrem positiv überrascht. Übrigens ehemaliger FCL Junior. Aus der Zentralschweiz, also so aufgewachsen. Ja, beim FCL einfach nie irgendwie so ins Sichtfeld gekommen. Obwohl er eigentlich immer gute Spiele und gute Saisons gehabt hat in den unteren Ligen. Und das hat mich jetzt wirklich überrascht, wie er jetzt da auftrumpft hat bei Lausanne, weil er hätte natürlich auch müssen in Presche springen für Zekiri, der nach England ist.
Er hat aber auch das Selbstvertrauen von der Challenge League mitgenommen. In dem Fall ist das jetzt auch ein gutes Ding gewesen, oder? Also er dort hat viel Goal geschossen, viele Assists können machen und jetzt das einfach wie gerade mitgenommen hat. Weil es gibt ein anderes Beispiel, wo in der Challenge League Goal an Goal schiessen und dann in der Super League nicht einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Scheunentor
treffen. Ich würde mal sagen, es gibt mehrseitige Beispiele, ja. Also von dem her ist es sicher
besser. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, das ist doch schön. Dann komme ich eins weiter rauf. Wie gesagt, Tabellen nicht ganz so aussagekräftig. Jetzt zum Beispiel bei Lugano, wo ich jetzt bin auf Platz 5. 2 Spiele weniger oder je nachdem 1 Spiel weniger als andere Teams. Sie haben nur einmal verloren. 7-mal unentschieden und 4-mal gewonnen. Das ist sicher ein sehr guter Wert. Hätte ich Ihnen anfangs Saison so eigentlich nicht gegeben, muss ich sagen. Ja. Du schon? Ja, du eben, sie haben die Spiele noch nicht gespielt. Sie sind aktuell auf Platz 5. Das ist klar. Sie sind nicht weit weg von dort, wo ich sie gesehen habe. Aber nein, es ist, mich haben sie positiv überrascht. Am Schluss dann trotzdem. Ich muss sagen, ich habe vor allem im Sturm vorher, habe ich denkt, ja, das längert einfach nicht, oder? Wenn du dort nur den Gernt hast. Sie haben dort den Odegaard, haben sie jetzt eigentlich noch drin, wo relativ jung ist, wo dort trotzdem noch jemand in der Hinterhand ist. Und, ja, aber man sieht vor allem halt, dass aus dem Mittelfeld viel Goal geschossen werden, oder? Und das hat mich nicht mega überrascht, weil die Namen kennt man auch schon ein bisschen, oder? Mit dem Mattia Botani natürlich, mit dem Sandy Lovric, wo ich habe ihn, glaube ich, im Oktober schon als Jahrhunderttalent aus Österreich bezeichnet. Und ja, bei Jahrhunderttalent bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil er ist jetzt auch schon 22 und hat das bisher noch nie so können unter Beweis stellen, aber jetzt diese Saison mit 2 Goal und 5 Assists sehr gut reingekommen. Ja, also eben, ich muss sagen, auch der Trainer, bei ihm muss ich sagen, dort glaube ich, habe ich auch nicht daran geglaubt, dass er der richtige Trainer ist mit der Jakobacci. Aber irgendwie macht er einfach etwas gut. Also er hat auch schon müssen den Goalie wechseln. Beide Goalie haben schon gespielt, beide haben gut gespielt. Sie haben einfach sicher eine gute Verteidigung mit dem Kneskens und dem Maric natürlich, da Prella, einfach so die drei sind immer fix drin und die haben halt einfach irgendwie und ich habe dort gesagt, wenn sich dort einfach jemand verletzt in dieser dünnen Decke, dann ist der vorbei. Sie haben halt einfach das Glück gehabt, wenn ich so ein bisschen auf die Ausfälle schaue, dass sie eigentlich auf den wichtigen Positionen praktisch keine Verletzungen gehabt haben und wenn, dann sind es nur 1-2 Spiele gewesen und das, ja, das glaube ich, hätte ihnen jetzt geholfen für die
Hinrunde. Für mich ist gleich nicht ganz klar, wie sie das machen, wie sie dort raufkommen. Wie gesagt, ich habe sie dort oben getippt, weil sie die letzten Jahre immer unterschätzt worden sind, auch von mir. Aber sie werden sie perfekt auf jede Mannschaft eingestellt oder ziehen sie ihre Stiefel durch und sind einfach unglaublich unangenehm? Wie haben die sie erlebt? Also, wir haben sie jetzt in diesem Jahr nicht können im Stadion gesehen, das ist klar, von dem her ist vielleicht eine schwierige Frage, aber irgendwie machen die das Also finde ich, vom Trainer her auch. Also die Mannschaft ist irgendwie einfach auch sehr gut eingestellt. Und dann schlägt Zürich, jenste Mannschaft. Und wie du sagst, eine Niederlage. Also früher habe ich sie einfach als heimstark irgendwo eingeordnet gehabt. Aber mittlerweile muss ich sagen, die sind nicht ohne Grund dort oben.
Also ich habe zweimal angefangen, ein Match zu schauen von Lugano. Und das ist für mich ist der Spielstil, den sie pflegen, der Grund, nicht mehr Fußball zu schauen. Absolut destruktiv, nichts fürs Spiel gemacht, nur hinten reingestanden und vorne einfach mit Glück ein Goal geschossen. Und wenn ich so Mannschaften zuschaue, wird mir einfach schlecht. Schaue ich nur, nein, absolut. Und ich finde, klar, sie machen das, was sie am besten können. Und das war damals schon bei Griechenland an der EM. Oder es gibt x Beispiele für das. Und einfach der destruktive Fußball und nichts fürs Spiel zu machen, ich finde einfach, hey, da verarschst du Zuschauer. Vor allem die neutralen Zuschauer. Und, also eben, ich finde, klar, stehen sie jetzt nicht vorne mit diesen Punkten. Aber, fußballerisch muss man definitiv kein Lugano-Match schauen.
Nein, also, was man schon muss sagen, mich hat's schon ein bisschen überrascht, oder? Weil sie spielen ja wirklich hinten wirklich, also es ist wirklich ein Mauern eigentlich, oder? Ich meine, sie spielen zwar, glaube ich, auf dem Zettel immer irgendwie mit einem 3-4-3 oder mit einem 3-5-2 oder ähnliches. Aber wenn man ehrlich ist, also, das sind einfach die fünf hinten. Der Minimum einer von den Mittelfeldspielern ist auch noch defensiv und dann hast du vorne.
Kaum einen über der Mittellinie.
Ja. Ja, aber ich meine, ich muss sagen, wenn du einen Spieler hast wie einen Botani, wo ich immer noch staune, dass der in Lugano gehabt werden kann und dass nicht irgendwie Basel oder IB sagt, so, du komm dann einmal mal zu uns, weil ich glaube, sie haben schlechtere Spieler in ihrem Kader und einen Gern, der halt trotzdem immer noch gut ist für ein Goal. Das ist halt schon etwas, oder? Und eben jetzt ein Lovric und ein Sabatini, die halt auch irgendwie noch etwas reissen können. Eben, es reicht halt. Eben, die stehen halt mit 5-6 Leuten hinten aber innen und vorne haben
sie
halt
aber eben vorne machen sie dann die Keiben eben auch. Und das ist, also, wir haben vorher von Mannschaften wie Luzern gespielt, von Chancen. Klar, die machen sie auch, aber gleich die, eben Lugano mauert hinten und hat die einzelnen Angriffe. Und ich meine, Fabio, wir sind auch schon im Gornaredo schauen und haben auch nicht gewusst, was ist jetzt passiert, dass jetzt sie plötzlich wieder 2 Goal geschossen haben, weil eigentlich sind sie gar nicht über die Mittellinie gekommen. Aber ich glaube, der Punkt ist eben, dass in unserer Liga, in der Schweizer Liga, gibt es wenig Mannschaften, die mit dem wirklich umgehen können. Also es braucht dann halt einfach Einzelaktionen, es braucht oder irgendwie ein mega cleverer Angriff eben auch, damit du dann durch die Mauern durchkommst und da gibt es vielleicht 2-3 Mannschaften, die das wirklich regelmäßig beherrschen und dann eben gewinnen gegen Lugano.
Ja, du musst gegen Lugano musst du früh gehen, du musst ein Goal schießen, weil dann müssen sie rauskommen und dann können sie nicht mehr den Fußball spielen und dann ist das ganze Konzept über den Haufen. Aber das schafft niemand.
Das ist schwierig, ja. Also eben, ich habe den Match gegen IB gesehen, wo sie 2-2 gemacht haben, oder? Und IB ist dort in die Führung gegangen. Sie haben ausgeglichen irgendwie vor der Halbzeit noch, aber IB nachher vor der Halbzeit auch wieder in Führung, oder? Und trotzdem, also dort haben sie mich extrem überrascht, oder? Weil ich habe gedacht, ja, Basel und IB ist genau das, was der Oli sagt, können sie rausspielen, oder? Also, oder umspielen, oder? Ich meine, wenn du 6 Leute hinten hast, das kannst du normalerweise nicht umspielen, aber irgendwie muss sie rausziehen können. Und das hat IB dort nicht geschafft, aber sie haben auch nicht die allerbesten Spieler im Mittelfeld gehabt, gerade für das. Aber dort haben sie mich sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn das Spiel, eben, wie gesagt, ich schaue dem nicht so gerne zu, aber du schaust, es ist schon erfolgreich aktuell. Wir werden sehen, was der Rückrunde
bringt. Ich würde es auch kritisieren, wenn es der FCL so würde spielen, absolut. Das ist jetzt nicht, weil es der FC Lugano ist.
Ja, sicher.
Ich finde einfach, die Art von Fußball vergraut halt Zuschauer vom Schauen, gerade neutrale Beobachter. Eben, wenn du dann siehst, an einem Sonntagnachmittag spielt Lugano gegen Sion, dann überlege ich mir jetzt echt zweimal, ob ich den Match schaue, gratis auf dem SRF, oder ob ich sage, komm, gehe ich lieber fischen, oder keine Ahnung.
Du fischst?
Ja, vielleicht fange ich da auf fischen, ich weiß es noch nicht.
Ja, man ist immer in den Beinen. Okay, dann gehen wir schnell weiter. Wir haben schon viel Zeit bei Lugano, glaube ich, verbracht. Und zwar gehen wir nach Zürich, zum Stadtclub, zum FCZ. Und dort dürfen wir vielleicht mal sagen, dort ist wahrscheinlich der prägnanteste Punkt, ist, dass man einen Trainerwechsel gehabt hat. Man hat unter dem Ludovic Magnin wieder angefangen, wie man aufgehört hat die letzten paar Saisons, nämlich turbulent. Und hat dann gewechselt auf Massimo Rizzo, wo man mittlerweile auch gesagt hat, man schafft mit ihm weiter. Er hat es nämlich auch geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. So erlebe ich zumindest und so sagt es auch so ein bisschen die Tabelle. Man ist im Moment jetzt, wie gesagt, auf dem vierten Platz, was sehr gut ist, denke ich, für die Zürcher Mannschaft. Man schießt sehr viel Goal, das darf man zum Beispiel sagen. Man hat vorher einen Colonni, einen Marquesano, wo Treffer und einen Tosin, wo der einzige eigentliche Stürmer ist, wobei Colonni und Marquesano eben auch noch sehr viel Flanken und Vorlagen schiessen. Ansonsten darf man sagen, in den letzten Match hat es wieder eher ein bisschen gekappert. Man hat jetzt nur noch einen Sieg gehabt aus den letzten 5 Spielen, aber ich glaube, die Mannschaft ist in dem Sinn, wie gesagt, gefestigt. Jetzt hat man noch einen Zugang vom Gemayli. Da können wir nachher noch schnell darüber reden, ob das etwas bringt, ob das dem FCZ wirklich hilft oder vielleicht sogar irgendwo so ein bisschen den Flow nimmt. Grundsätzlich bis jetzt sicher eine positive erste Saisonhälfte für den FCZ. Würde ich sagen. Eher so?
Ja, also eben vor allem, also eben, wie du gesagt hast, die letzten 5 Spiele sind ja, mittlere Katastrophe bis aufs 4-0 gegen Lausanne, oder, wo man hatte, Anfang Dezember. Aber nachher hat man klar 1-0 gewonnen gegen Lugano. Wir haben vorhin darüber geredet, wie schwierig es ist, gegen Lugano zu gewinnen. Aber nachher 0-0, 0-1, 0-0. Eben so wegen der vielen Goal ist der halt auch irgendwie ein bisschen stottern gekommen. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen Mühe gehabt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hatte, der Kramer ist sicher verletzt gewesen und ich meinte ja, der Kololi...
Ist auch verletzt, ja. Kololi ist auch verletzt.
Ist immer noch verletzt, ja. Aber ich meine, ich sehe vor allem den Kololi, auch wenn er extrem unsympathisch wirkt, und man hört sehr oft, dass er sehr unsympathisch soll sein, ist der halt einfach extrem wichtig und toller Schuss und ja.
Ja, denke ich auch, ja.
Da sind sie sicher froh, wenn der wieder zurück ist.
Ich glaube, der FCZ ist wirklich so ein bisschen an einem Scheideweg. Also, wie du sagst, die letzten Spiele sind alles andere als befriedigend gewesen. Man hat, also eben, wer das Spiel gegen Luzern gesehen hat, ich hätte nicht gedacht, dass ein Viertplatzierter sich so hinten reindrücken kann lassen. Man hat es geschafft, schlussendlich kein Goal bekommen, wobei das wahrscheinlich eher auf die Kappe von Luzern geht, als auf die vom FCZ. Aber so sind die letzten Spiele halt einfach auch gewesen und man nimmt den vierten Platz mit. Man kann den vielleicht positiv nutzen und jetzt mit Schwung nachher in die zweite Hälfte starten. Es kann aber auch sein, dass wenn man jetzt 1-2 Spiele verliert, dass man nachher irgendwie so richtig im Stiefel innen ist. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, die Mannschaft ist stabilisiert worden. Das ist jetzt für die Tour, wo der Rizzo da ist, sicher mal grundsätzlich ein bisschen passiert. Aber es wäre jetzt auch FCZ-like, wenn jetzt der Fahrstuhl wieder auf und ab innerhalb von der Liga wieder würde anfangen nachher. Also von dem her mal schauen. Ich persönlich, als vorher angesprochen, Gemayli ist natürlich emotional sicher eine schöne Sache. Ich sehe ihn jetzt spielerisch nicht als der grosse Heilsbringer. Kann mich gerne überraschen lassen, aber er hat auch länger nicht wirklich gespielt. Er hat ein gewisses Alter natürlich mittlerweile. Er bringt halt einfach noch so ein bisschen die Meistererinnerung zurück. Für mich auch immer so ein bisschen die Frage, bringt sie so einen Transfer ganz grundsätzlich? Eben zum Beispiel ein Luschenberger bei IB, der hat seine Leistung abgeliefert oder macht das auch immer noch Woche für Woche. Andere Spieler ist es eher nicht so gewesen. Wir werden es sehen, aber für mich bringt das, wenn schon, dann emotional oder verkaufstechnisch oder zuschauertechnisch etwas, aber das ist ja im Moment auch nicht das Thema.
Oder wie gesagt, ich glaube, vor allem für die Jungen, und bei denen hat es ja relativ viel beim FCZ, die recht, recht jung sind. Ich glaube, für das ist das schon einmal eine neue Persönlichkeit, die dann etwas bewirken kann. Und ich glaube, da werden sie extrem nochmal einen Schritt machen, die Jungen, die es beim FCZ gibt, die dort mitspielen. Auch nur schon im Training oder von der Präsenz her wird man von dem profitieren. Aber ob es dann im Spielerischen auf dem Platz etwas bringt, da bin ich auch eher skeptisch.
Ja, da bin ich dann von der Einzige, der das positiv, also auch spielerisch, glaube ich, dass das reicht für die Schweiz. Und ich glaube halt auch das, was vorhin der Fabio gesagt hat, er steht auf dem Feld, wird der klare Leitwolf sein. Wird noch spannend mit dem Kololi, ob der sich auch sagen lässt, wo er durchsäckeln muss. Aber ich glaube halt, in der Schweiz machen da so wenig Kleinigkeiten etwas aus. Eben, wir haben vorhin gesagt, von Platz 7 bis Platz 3 ist ein Punktunterschied. Und ich glaube, genau solche Sachen holt er vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Punkte in der Rückrunde, wo ich glaube, ja, ist schön, wenn der wieder dort ist und ist klar, dass er nach Zürich geht. Und ich bin gespannt, ob es wirklich reiner Marketing-Gag ist und er nicht mehr gross etwas reisst. Aber ich glaube, er bringt schon noch etwas. Weil er sich halt auch verreist für Zürich.
Das ist halt das, was wir jetzt von ihm erwartet, oder? Das hat er, wo er gegangen ist, ist er natürlich auch ein Teamstützer gewesen, aber ein Spieler ist. Und dieses muss er jetzt beweisen, dass er das kann, dass er die Jungen kann an die Hand nehmen und irgendwo halt auch wirklich, wie du sagst, für das Team irgendwo zerreissen und halt als Leader vorweg gehen. Aber das ist wie nochmal eine Qualität, die er bis jetzt in seiner Karriere so nicht hat müssen zeigen. Und vielleicht kann er es. Und dann ist er eine Bereicherung. Und wenn er das aber nicht kann, wenn er im Prinzip von den Erinnerungen an ihn lebt, dann kann es auch sein, dass er halt irgendwann mit Leistungsträger aneinander gerät, wie ein Schönbächler oder so, wo das halt eben wirklich auch möchte. Und jetzt durch das, durch ein Stück weit auch ins zweite Glied zurücktreten. Eben vom Ansehen bei den Jungen oder bei den Zuschauern, wenn sie mal wieder kommen, oder von den Medienleuten und so weiter. Also es wird sicher spannend sein. Und wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit Spieler gehabt, die das haben können, und wir haben Spieler gehabt, die genau an dem gescheitert sind, würde ich sagen, die von anderen Ligen zurückgekommen sind. FCZ ist sicher auch eine spannende Mannschaft zum weiter beobachten. Wenn ich jetzt da müsste Prognosen abgeben, es ist für mich beides möglich. Ich sehe sie am Schluss eher nicht auf dem 4. Ich sehe sie irgendwo 5-6 oder so, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Wir haben jetzt nicht überall eine Prognose gemacht, aber im Moment, ja, ich bin gespannt, wo es durchgeht. Aber es ist schwer zu sagen im Moment. Und das bringt uns zum Platz 3. Wir haben vorher gesagt, wir haben nie zwei Mannschaften, die von der gleichen Person von uns da betreut worden ist. Aber St. Gallen ist tatsächlich auch bei mir.
Hast du den grün-weißen Trainer an?
Entschuldigung?
Hast du den grün-weißen Trainer an?
Jawohl, ich habe einen grün-weißen Trainer angelegt. Das sehen die meisten Leute nicht. Aber
schon immer St. Gallen Fan.
Ich habe jetzt auch vorhin den blau-weißen ausgezogen und bin Vaduz der rot-weiße. Genau. St. Gallen auf dem Platz 3. Und das sagt schon mal sehr, sehr viel, weil wir haben vor dieser Saison nicht gewusst, wo das 3-1 durchgeht mit dem FC St. Gallen. Und das wissen wir zwar auch jetzt noch nicht abschließend, aber was wir wissen ist, es ist nicht der grosse Einbruch auf dem Start von dieser Saison hin. Und das, obwohl wir definitiv namhafte Abgänge hatten, mit einem Hefti, mit einem Eaton und mit einem Costanzo. Und gleich hätten wir gerade mal 3 Punkte Abstand auf der 2. Basel. Und das bei einem Spiel weniger. Man hat zwar gegen IB und gegen Basel die Saison schon mindestens je einmal verloren und ich glaube je einmal unentschieden, wenn es mir recht ist, gespielt. Man hat allgemein relativ viel unentschieden auf dem Palmarès und das zeigt, dass man nicht mehr so davor zieht wie letzte Saison. Es ist der einzige Match, den ich schauen durfte dieses Jahr in Luzern. Und ich habe das da schon mal gesagt, ich bin absolut beeindruckt gewesen ab dem Pressing, was St. Gallen dort aufgezogen hat in den ersten 20 Minuten. Und das ist halt das, was St. Gallen letztes Jahr gespielt hat und das ist das, was sie immer noch spielen, wo mittlerweile mehr Mannschaften eine Antwort darauf finden, aber wo sie gleich noch auf den 3. Platz führen bringt. Es ist auch bemerkenswert, wenn man so ein bisschen schaut, dass sich Goal und Vorlage auf relativ viele verschiedene Schultern oder Füße verteilen. Also von dem her eine recht ausgeglichene Mannschaft, mehr noch als letztes Jahr, wo man halt einfach auch gewusst hat. Oder?
Und recht gut eingekauft, oder? Also recht gut wieder verstärkt. Oder
wenn und recht durchgesetzt.
Es sind ja zwei Neuzuzüge, oder? Der Dua und der Juan, oder, wo beides neu sind. Klar, eben 3 und 2 Goal ist es nicht die Massen, aber eben...
Eine recht durchgesetzte Mannschaft, wenn man so ein Ding anschaut. Mit 12 Goal und 11 Gegengol.
Ja, sicher. Aber das sind ja die.
Das ist wahr, ja. Ich glaube, ihnen ist wahrscheinlich jetzt, wenn man jetzt schaut, wo das jetzt stehen, eher zu gut gekommen, dass man in der Europa League jetzt nicht noch ewig lang dabei war, sondern nicht gegen Athen ausgeschieden ist, obwohl man natürlich sich anders gewünscht hätte, das ist klar. Aber für mich eine von der positiven Überraschungen von dieser Saison, dass sich St. Gallen auch zum jetzigen Zeitpunkt noch auf dem 3 mag halten.
Ja, sie spielen ja weiterhin den Hurra-Fußball vom Zeidler. Was einfach auffällt, ist, dass die Effektivität vorne halt nicht mehr so vorhanden ist. Die Match und die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, ich merke, sie haben zum Teil riesen Chancen, wo sie, wenn sie die machen, dann stehen sie wieder auf dem Platz 2 oder sogar ganz, ja, ganz vorne ist ein bisschen schwierig, aber wenigstens würde es dann auf dem Platz 2 stehen. Also es braucht nicht viel. Es braucht einfach mal ein bisschen mehr Glück noch am Abschluss.
Ja. Ja, sie haben halt einfach nicht, aus meiner Sicht nicht ganz den klassischen Mittelstürmer, der für das geeignet, also wo für das vielleicht geeignet ist,
wie, ja, der Miro ist nicht vergessen, war, oder? Also ja, der Miro ist nicht vergessen, der hat es auch verloren. Also sie haben letztes Jahr drei gehabt, die das gemacht haben. Der Babic, der Miro ist viel, und der Iden. Und jetzt sind zwei von denen weg.
Ja. Ja, nein, das ist schon so, ja. Aber eben Babic sehe ich halt auch eher so ein bisschen als, ja, Aussenspieler irgendwie und nicht als klassischer Neuner oder so. Aber eben, ich meine, sie machen es gut. Ich meine, du kannst nicht jammern, wenn du auf Platz 3 bist.
Ja, und für mich steht halt auch wieder so ein bisschen eine von diesen alten Weisheiten, dass halt die meisten Spieler einmal ein paar Monate brauchen, bis sie wirklich angekommen sind. Und auch St. Gallen hat gerade vorher auf wichtigen Positionen Wechsel gehabt. Und von dem her kann ich mir gut vorstellen, gerade unter dem Zeitler, wenn sich das Ganze noch ein bisschen mehr eingespielt hat, dass die Mannschaft noch, also auch noch ein bisschen effektiver wird im Abschluss schlussendlich.
Und auch noch nicht zu vergessen, eine von der besten Defensiven von der Liga. Und das, obwohl sie, glaube ich, einen Durchschnitt hat von etwa 20.
Ja, also hat viel Potenzial sicher noch, ja. Das ist so.
Apropos Potenzial.
Kommen wir zu unserem Basel-Korrespondenten.
Genau. Also Potenzial ist definitiv noch vorhanden.
Luft nach oben, meinst du mit Potenzial, oder?
Ja, sie kommen schwer ins Rollen, der FCB. Mal top, mal flop. Eben, sie ja auseinandergenommen und sonst aber viel so ein bisschen 1-0 oder eben geknorrt sind in diesen Spielen. Und ja, also, was ich sehe, sie sind gemäss den Statistiken mit IB zusammen die beste Heimmannschaft. An dem liegt es also nicht. Obwohl es keine Zuschauer im Jockeli hat, sind sie trotzdem eine Heimmacht. Auswärts sieht es ein bisschen anders aus. Dann haben sie auch zwei Scorer, die vorne dabei sind in der Tabelle der besten Torschützen. Also sie haben den Cabral und den Kasami, die ja sich abwechselnd mit wunderschönen Goals schiessen, mit Hacken, mit was auch immer. Wir haben gerade letztes Wochenende wieder ein Müsterli davon anschauen, leider, wie das dann aussieht, wenn die zwei anfangen. Hm. Ja, 7 Siege, aber eben auch schon 5 Niederlagen. Also es ist bei ihnen eben Top oder Flop. Und so es kommt dann auch wieder, man versucht immer wieder ein bisschen Unruhe in den Verein zu bringen, jetzt mit der ganzen Goalie-Position. Jetzt hat sich der Ding, glaube ich, Corona gehabt, der eine, und jetzt ist der andere im Goal, also der Lindner, und hat das gut gemacht. Und jetzt sagt aber das Forza, ja, aber ich will eigentlich wieder das den anderen Goal, und dann kann man sagen, das kann man doch nicht. Und ja, das Forza, wo auch ab und zu mal ein bisschen eine unglückliche Figur abgeht in dieser ganzen Geschichte. Und ja, er ist, also statistisch gesehen, ist es, glaube ich, der schlechteste Start vom FCB in den letzten 10 Jahren in die Liga. Und trotzdem, sie sind zweit. Also es ist irgendwie noch speziell.
Ja. Ja, ich hoffe, bei der Goalie-Position hat es mich gedacht, haben sie eigentlich recht Glück gehabt, obwohl man das ja niemandem wünscht. Oder
das kannst du jetzt auch nicht sagen.
Nikolic. Nikolic ist halt... Also mich hat jetzt der Lindner sehr überzeugt natürlich. Ja, eben Nikolic vorher, muss ich schon sagen, hat halt einfach immer gute Spiele gehabt und nachher wieder irgendeinen Flop drin. Und ich glaube, auf der Goalie-Position, wenn du dort jemanden hast, wo du dich drauf verlassen kannst, das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, du hattest eine Klose, wo jetzt auch erst langsam so richtig ankommt, und ich glaube, die Rückrunde wird dann noch wird er dann wahrscheinlich schon noch ein Turm werden, hinten innen, so ein bisschen Lustenberger-mässig bei IB. Kasami kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reissen und eben, wer mich halt einfach enttäuscht hat bisher, ist der Cabral, auch wenn er weit oben ist in der Torschützenliste, aber für mich ist er eigentlich einer, der der Schweiz eigentlich entwachsen sollte sein und manchmal bin ich nicht sicher, ob es dann einfach ein bisschen anschießt und sagt so, ja, ich säckle den, wenn es muss sein, aber...
Das passt
auch nicht, aber eben dort... Wie?
Ja, schon, ja.
Ja, das ist
also,
natürlich.
Also für mich ist, eben wie du auch sagst, Cabral wie auch ein Kasami sind eigentlich zu gut für die Liga. Und Cabral noch mehr, wenn sie auch wirklich ihr Potenzial abrufen. Eben, du siehst es in einzelnen Situationen, im Moment im Spiel innen, aber halt noch nicht über 90 Minuten, weil dann, glaube ich, ja... dann können sie auch meisterschaftsentscheidend sein.
Eben momentan, die Differenz zu IB sind vor allem die zwei Direktbegegnungen. Also ich meine, die IB beide gewonnen, 6 Punkte voraus. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, das sind genau die 6 Punkte, die momentan Differenz sind.
Ja. Ja, und ein bisschen weit, was wir auch noch, wenn wir irgendwie zu Personalien reden, oder von Wolfswinkel, wo sie drinnen haben, hat ja recht einen Aufschrei gegeben, den man nicht verlängert hat. Ich weiss jetzt nicht, wenn wir noch ein halbes Jahr zurückgehen können, ob die Fans dort nicht würden sagen, komm, wir lassen ihn trotzdem gehen, weil der wird nicht gratis sein und bisher hat er eine Vorlage
gegeben. Publikumsliebling.
Das ist einfach zu wenig für so einen. Ja, ja. Ja, ja, aber also ich sehe einfach, dass er einfach für das, was er wahrscheinlich kostet, kannst du wahrscheinlich noch vielleicht ein, zwei Jungen vielleicht reinstellen oder einfach irgendjemand anderen. Aber
ich sehe einfach, dass aus dem ganzen Theater, wo man im Sommer in den Medien gehabt hat, eigentlich dann relativ wenig resultiert hat und was auch gut ist für Basel. Also eben, jetzt mal abgesehen davon, dass von Wolfswinkel nicht wirklich abliefert im Moment, aber auch das ganze Theater um den Stocker und Zeug und Sachen, wo ja jetzt eigentlich relativ wenig passiert ist am Schluss, wenn man jetzt schaut, wo das die Spieler überall jetzt geblieben sind und so weiter. Mal abgesehen von den Sofa-Etagen, die jetzt frei und so weiter weg sind. Aber es ist also ein bisschen viel Lärm um nichts gewesen, würde ich jetzt letztendlich sagen. Und entsprechend dann auch folgerichtig, dass man halt wieder auf dem 2 steht.
Ja, also ich glaube, das mit dem Burgener, dass er dort so ein bisschen vorgegriffen hat, das ist wahrscheinlich dann schon noch wichtig gewesen, dass er das im Umfeld vom FCB dann auch ein bisschen ruhiger geworden ist zumindest, auch wenn er ja immer noch da ist und immer noch im Hintergrund alles macht, aber immerhin ein bisschen.
Es werden dem keine Plakate mehr aufgezeigt, das kann ich mehr sehen.
Ja, also man kann sagen, okay. Es ist Ruhe eingekehrt beim FC Basel, oder
ja, das doch. Siehst du auch so? Also, ja, Fabio, man hat andere Sachen, wo man darüber diskutiert, aber ich glaube, so der Vorstand und so, das hat sich jetzt mal ein bisschen gelegt. Jetzt hat man andere Sachen, wo man kann
vielleicht
diskutieren.
Vielleicht ist der FC Basel auch tatsächlich aus diesen Gründen ein Team, das davon profitiert, dass jetzt keine Zuschauer die ganze Zeit um den Club herumschwirren.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Die Medienleute längen. Damit kommen wir zum Nummer 1.
Ja, also da komme ich doch. Jetzt kommen wir zum Nummer 1, ja. Das ist natürlich IB. Aber wie gesagt, die zwei Spiele, vor allem gegen Basel, haben sie jetzt auf dem ersten Platz behalten. Ich würde sagen, am Anfang ist es ein bisschen holprig, sind sie reingestartet in die Saison, natürlich mit Europa League Quali und die alte Europa League überhaupt fertig spielen und so. Aber ich würde sagen, nachher eigentlich relativ souverän. Klar, jetzt nicht irgendwelche Kantersieg, muss man sagen, oder wenig Kantersieg. Aber trotzdem irgendwie ein gut genug Kader, wo man muss sagen, ja, die können auch mal tauschen, die können auch mal zwei, drei Leistungsträger mal rausnehmen und dann für die Europa League parat haben. Was mich jetzt eigentlich als einziges erstaunt hat, ist, dass der Nsame nicht ganz so eingeschlagen hat, wie man denkt, klar, eben noch ein bisschen Verletzung dabei gewesen, aber dass sich auch wieder andere Leute in den Vordergrund gespielt haben, wie der Gamalö zum Beispiel, oder auch die Neuzugänge, der Elia, zum Beispiel, wo ich auch müssen sagen, ja, oder Sibachö, wo auch noch neu ist, wo ich so gedacht habe, ja doch, das hätte ich jetzt nicht gerade gedacht, dass die auch gerade so einschlagen, und das ist halt, ja, das ist halt die Breite vom Kader von IB, wo man muss sagen, das sehe ich jetzt an keinem anderen Ort. Das sehe ich auch nicht in Basel, dass es so ein breiter Kader und mit dieser Klasse halt dort ist. Obwohl sie eigentlich viel auch Ausfälle gehabt haben, wenn man so die Verletzungstabellen anschaut, eben Ebischer hat Anfang der Saison komplett weg gewesen, Lauper ist immer noch verletzt, zum Beispiel ein Siero ist jetzt verletzt. Okay. Ein Spielmann ist noch kein Faktor,
weil er
komplett verletzt war. Lustenberger ist jetzt, ja, genau. Also eben, sie haben eigentlich wichtige Leute, die ausgefallen sind, aber eben, sie haben einfach die Klasse und die Breite, die in der Schweiz normalerweise nicht hast. Da haben sie auch gut eingekauft.
Und ja, und das ist also,
ja, also eben,
man muss sagen, Chapeau. So der ewige Fasnacht. wo sowohl genau. schießt wie Vorlagen macht. Garcia, auch Cäsiger, den ich finde, ist relativ gut jetzt, also so von außen jetzt mein Eindruck, sich relativ gut integriert und so weiter. Also wie du sagst, die Breite von dem Kader ist schon beeindruckend, ja. Und dann mit vorne dran, den Samé, der ja doch dann auch schon wieder 6 Goal gemacht hat.
Ja, und die sie neu geholt haben, sind auch bis jetzt praktisch alle eingeschlagen. Ist auch spannend.
Sehr. Spricht auch für den Trainer.
Und für den Sportchef.
Ja, also ich glaube, sie machen relativ viel gut im Moment. Und eben, wenn man jetzt da müsste, aus meiner Sicht einen Ausblick geben, eben, ich habe sie ja auch in der Vorschau schon auf Platz 1 gehabt. Ich glaube halt einfach nur wegen dieser Breite vom Kader sehe ich da jetzt, wird es schwierig für andere Teams, die auf gewissen Positionen vielleicht keinen Ersatz haben oder nicht den gleichwertigen, zum mal
IB übrigens noch kurz schnell, ich habe, weil wir ja vorher das angesprochen haben, mit denen spielt, weil das so Differenzen hat, dass gewisse 14, gewisse 16 und so weiter, haben wir die Zeit genommen und haben eine Tabelle gemacht, so NFL-mässig, Punkte pro Spiel, pro Team. Und es ist noch interessant, sie sieht eigentlich relativ ähnlich aus, die Tabelle. Einzige Lugano und St. Gallen haben den Platz getauscht. Und
also Lugano auf 3. Ja,
genau, Lugano ist auf 3 und St. Gallen ist auf 2. Da sieht man halt auch, IB hat pro Spiel 2,1 Punkte. Dann kommt der FCB mit 1,64. Und dann eben zwischen FCB, Lugano und St. Gallen, das ist mega eng. Basel hat 1,64, Lugano 1,58, St. Gallen 1,53. Und dann kommen jetzt 3 Mannschaften mit dem gleichen Koeffizienten, nämlich 1,35. Zürich, Lausanne und Servette. Und dann der FCL und Sio haben beide 0,92 Punkte pro Spiel und das Vaduz 0,53. Also da sieht die Tabelle eigentlich schon fast wieder ein bisschen genauso aus, als eben, außer dass ein, zwei Mannschaften den Platz getäuscht haben. Also sie ist schon auch aussagekräftig. So wie sie momentan ist.
Ja.
Okay, das ist spannend. Was mich noch wundern würde, ist, wenn wir jetzt so die ganze Liga durchgemacht haben, gibt es für euch Überraschungen? Oder irgendwie besonders bemerkenswerte Geschichten oder Mannschaften oder Positionierungen wahrscheinlich am ehesten?
Also für mich das Überraschendste, also es ist eigentlich nicht per se überraschend, ist so die Dichte. Mit der habe ich wirklich nicht gerechnet. Und ich habe das Gefühl, so von Platz 2 bis Platz 7 sind 2 Punkte. Oder mit dem Spiel und so weiter und so fort. Also es ist wirklich mega, mega eng. Und eben ein bisschen eine negative Enttäuschung ist der FC Luzern momentan, wo sie dort hinten rumkrebsen. Hat die nicht erwartet. Und zu den anderen Enttäuschungen sage ich am Schluss, glaube ich, noch etwas.
Ja, also eben, ich habe jetzt bei den einzelnen Mannschaften nicht extreme Überraschungen. Aber ich habe Lugano weiter unten eigentlich vorher gesagt aus dem Grund, eben weil ich geglaubt habe, dass sie ein zu wenig breites Kader haben und dass sie vielleicht auch mal irgendwie einen Ausfall haben. Aber dort haben sie einfach sicher sehr Glück gehabt, haben auch mehr Punkte geholt, als ich gedacht habe. Aber eben wie gesagt, es ist ja alles so nah zusammen. Und wenn man nur die schaut, die ein bisschen abgeschlagener sind oder irgendwie etwas dazwischen, ist es IB auf 1, das habe ich so erwartet. Vaduz, Sio und Luzern hinten. Ja, eben bis auf Luzern, wo ich auch ein bisschen höher habe, ich habe sie nicht ganz weit oben. Ja, wo ich glaube, eben, die werden irgendwann, fallen Ball auch rein und dann werden die Punkte auch kommen und dann ist man dann schnell wieder mal auf Platz 4 oder 5 oben. Nein, also wir haben eher so ein bisschen die Spieler, die ich vielleicht vorher auch schon angetönt habe, sind die Überraschung gewesen, eben wie ein Aldin Türkes, dass der so gut mitmischelt mit 6 Goal an den geteilten Spitzen ist mit einem Cabral und einem Nzame, die ja ganz anderes Niveau eigentlich hätten. Dejan Sorgic, wo ich haben müssen sagen, oh nein, der kommt wieder zurück in die Zentralschweiz, hat mich positiv überrascht, hat trotzdem 5 Goal geschossen, das ist sicher sehr schön. Bei dem Kasami ist besser gewesen, als ich erwartet habe. Ich habe gewusst, er ist sehr gut, aber er hat mich jetzt noch einmal positiver überrascht. Ja, das sind so ein bisschen, ja, vor allem offensiv jetzt, die Spieler, die mich, beeindruckt haben. Eigentlich.
Wir müssen jetzt mehr Mannschaft, also Klassierungen, wobei Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr bemerkenswert finde ich, wie ich vorher schon gesagt habe, dass der FC St. Gallen sich dort oben mag heben. Auf dem dritten Platz dann auch, dass die beiden Welschen, Lausanne und Servette, dass die sich etablieren im Mittelfeld und dass dort so die mittel- bis langfristige Entwicklung nach oben geht. Also bin ich gespannt, wo dass sie in 2-3 Jahren stehen, wenn das so weitergeht. Und gleichzeitig auf der anderen Seite Sion, wo ich das Gefühl habe, so auch so über längere Zeit gesehen, ist das ein Abwärtstendenz zu sehen, wo ich mich frage, wo das die gestoppt wird, ob die gestoppt wird. Aber das ist so ein bisschen das, was ich würde sagen.
Ja, bei Sion ist vor allem, sehe ich vor allem halt ein bisschen, ist es so ein bisschen alte Schule, oder? Ich sehe bei allen anderen Vereinen, ja, ich würde sagen, fast allen anderen Vereinen sehe ich etwas anderes, ein anderes Vorgehen. Bei mir ist immer noch Sion, ist der Präsident halt einfach wie ein Kind im Süßigkeitenladen und sagt, das wette ich, stellt das an und der Trainer muss dann mit dem umgehen. Und bei allen anderen Clubs sieht man, die sind eigentlich so, wie man es macht, irgendwie eben eher ein bisschen analytisch. Ja, aber ich glaube, das ist einfach aus der Zeit gefallen und darum ist es auch verdient, dass sie ja auf einer Abwärtsspirale ist. Ich habe
den Vergleich mit der Zürcher Mannschaft gemacht, mit dem FCL. Mich erinnert es ein bisschen an den FCZ im Abstiegsjahr, wo man gesagt hat, okay, es ist alles in der Familie Canepa innen, wo entschieden wird. Man hat keinen richtigen Sportchef. Das Gleiche passiert in Sion im Moment auch, wo der Sohn von Constantin der Sportchef ist. Es kann in wenigen Fällen sein, dass man tatsächlich verwandt ist mit jemandem, der extrem begabt ist auf dieser Position. Aber grundsätzlich ist das für mich, sind das die grössten
Alarmglocken. Ja, ich bin gespannt, überhaupt, wie lange das er wirklich dann am Trainer festhält, wenn es dann wirklich negativ weitergehen sollte.
Ja, obwohl, wie der Adi vorhin gesagt hat, das Problem vielleicht eben nicht beim Trainer, sondern beim Sportchef, bei der Zusammenstellung der Mannschaft liegt. Und den kann er oder wird er vermutlich nicht so schnell rausrühren.
Scheinstimmig an der Familienfest
wahrscheinlich. Fabio, du hast nicht
gesagt. Ja, wenn wir schon bei den Highlights sind, bei guten Sachen gibt es ja auch schlechte Sachen. Und was mir aufgefallen ist, und ich darf das glaube ich sagen, ohne dass ich eine Strafe kassiere über das. Jury-Leistungen in der Schweiz in den letzten Spielen, die ich geschaut habe, zum Teil sehr, sehr fragwürdig. Und ich glaube, da können wir später mal ein Thema oder einen heissen Herdöpfel drum herum machen. Kommen wir nicht drum herum. Die Schweizer Schiedsrichter. Weil wir haben noch einen, der europäisch pfeift. Einen? Ich meine, da haben wir auch schon, gut, wir sind auch schon verwöhnt worden. Aber ja, und auch so mit dem VAR, die Zusammenarbeit und so, es ist, wirkt einfach relativ unglücklich zum jetzigen Zeitpunkt.
Jetzt musst du vielleicht noch schnell 2-3 Beispiele bringen, weil sonst würde jeder sagen, ja, ist ja klar, dass du als FCL-Fan jetzt das sagst, was der Müller sagt. Wobei ich das ja nicht
also
heisst, dass das
wirklich muss Spiele, die letzten aber. Zwei Spiele, wo jetzt der Müller, also im letzten Spiel hat es, glaube ich, eine Ecke gewesen, wo nicht so wahnsinnig viel Relevanz hatte, aber die vorletzten beiden Spiele, wo aus meiner Sicht klare Penalty-Szenen nicht einmal überprüft worden sind durch den VAR. Also so Sachen, das war ein Leidwesen gewesen vom FCL, das habe ich halt mitbekommen. Aber auch bei den anderen Matchen von der Zusammenfassung her habe ich das Gefühl gehabt, hey, also manchmal sind einfach Pfiff dabei, wo ich jetzt muss sagen, okay, also komisch, aber Hands oder mal ein Foul oder irgendwie so, ja, die Penalty-Diskussion wird auch nie aufhören, also es ist irgendwie, ja, es ist auch schwer, definitiv.
Es ist nicht einfach, aber was man halt schon muss sagen, oder was mich extrem aufregt, oder wenn ich dem Ganzen muss zuschauen, ist, das eine ist ja ein Fehlentscheid zu machen. Nachher, dass der VAR das noch einmal falsch anschaut, muss man sagen, das sollte schon mal eigentlich weniger passieren. Aber das ganz Schlimme finde ich wirklich das Verhalten der Schiedsrichter auf dem Feld. Wenn du denen zuschaust, die stehen auf dem Feld rum, wenn die Spieler mit denen reden, dann verstecken sie sich hinter ihrem Mikrofon und hinter ihren Kopfhörer, statt mit den Spielern zu reden. Durch das machen sie auch die Stimmung auf dem Feld irgendwie hässig. Das finde ich ganz eine ganz schlimme Art und Weise. Und ich weiss nicht, ob das von der vom Fußballverband aus, also von der Liga aus kommt und sagt so, diskutieren nicht mit den Spielern, aber ein bisschen erklären, finde ich, sollte es schon sein. Ich finde es einfach eine Frechheit, wenn man einfach dort steht und sich ein bisschen ans Ohr lenkt und sagt so, ja, oh, sorry, ich kann nichts entscheiden, ich muss hören. Finde ich einfach ganz einen schwachen Auftritt und dort verlieren sie komplett alle Autorität. Wir haben ja ganz am Anfang beim VAR-Thema über das Thema geredet. Aus meiner Sicht sollte sie unterstützen und nicht ihnen eigentlich die komplette Autorität nehmen. Und so, sie machen sich selber kaputt, ehrlich gesagt.
Ja, ich sehe es halt dann so ein bisschen so, also die ganze Schiedsrichter-Ägide ist im Moment schon länger unter dem Wermelinger und es hat ja, bevor er angetreten ist, ist ja darum gegangen, dass man das Ganze hätte sollen professionalisieren. Das heisst, dass man Profi-Schiedsrichter hätte haben. Und das ist auch vom, ist es Urs Meier gewesen, glaube ich. Fällt mir, ich suche es nachher schnell raus. Ist so gefordert worden, man hätte das nachher abgelehnt und hat gefunden, nein, das braucht es nicht. Und ich glaube, das ist eben wie ein Punkt. Also, natürlich haben wir alle immer Fanbrüllen an. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind alle anderen Fans von allen anderen Vereinen auch. Und von dem fühlt man sich immer gerne mal benachteiligt. Aber, ja, und es wird auch nie einen Schiedsrichter geben, der alles richtig pfeift. Aber wenn du halt irgendwo professionelle Strukturen hinten dran hast, was wie der Verein aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, dann setzt das eben auf dem Schiedsrichter, bei den Schiedsrichter auch machen. Und ganz ehrlich, für mich ist es, wenn Schiedsrichter kritisiert werden, grundsätzlich schon mal einfach ein Buß ausgesprochen oder angedroht wird, so muss man sagen, dann ist das sicher der falsche Weg und genau so läuft sie auf dem Platz und so läuft es neben dem Platz im Moment auch. Und das finde ich, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, Adi. Also letztendlich musst du dich der Diskussion stellen und auch als Schiedsrichter, selbstverständlich, wir als Fans wissen, dass Schiedsrichter fehlen möchten, das wissen die Spieler und das wissen die Schiedsrichter auch und das Gleiche wissen wir von den Spielern auch. Und wenn der Schiedsrichter nachher hingeht, wenn ich zum Beispiel aus der Bundesliga vermehrt können und sagt, ja, richtig, habe ich falsch gesehen, dann gibt es ja gar keine Diskussion, weil jeder weiss, der Schiedsrichter kann nicht alles sehen, selbst mit war. In dem Moment, wo man sich aber eben, wie du sagst, hinter einem Mikrofon, also hinter einem Kopfhörer versteckt und nachher sofort einfach gerade eine Busse ausgesprochen wird oder angedroht wird, glaube ich, dann ist man auf dem Holzweg und das ist das, was mich im Moment stört an der ganzen Struktur rundherum.
Ja, hoffen wir, dass das auch besser wird dann. Nächsten halben Jahr.
Ja, sie haben jetzt auch die Winterpause, um sich vielleicht ein bisschen
wer weiß.
Ein Studium machen. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende oder hat jemand von euch noch ein Thema? Wir sind ja jetzt auch schon relativ lang.
Es ist ein frustrierendes Ende, wenn wir jetzt mit dem... Lass uns noch irgendetwas Schönes sagen aufs neue Jahr hin. Auf etwas, wo wir uns am meisten freuen im neuen Jahr fußballtechnisch. Es muss ja nicht einmal in der Schweiz sein, sondern allgemein.
Nein, also natürlich auf eine Begehung von einem Stadion, wo ich wieder mal einen Fußballmatch schauen kann. Oder ich in ein Stadion kann einen Match schauen.
Absolut.
Ich hoffe schwer, dass das im 2021 der Fall wird sein, dass ich mal wieder in ein Stadion darf.
Ja, voll.
Ja, ich denke.
Ja, auf das muss man sich freuen.
Das grosse Lock-up-Jahr, wo wir wieder werden. Ja, also ich glaube, das muss unsere Hoffnung sein. Und wenn es vielleicht am Anfang noch in kleineren Gruppen ist und irgendein ist vielleicht mal wirklich grosse Rahmen. Ich muss sagen, wo wir angefangen haben mit diesen Lockdowns und wo das Spiel vor leeren Rängen sind, haben wir auch mal da in diesem Podcast darüber geredet. Und ich habe gesagt, ich finde es auch so spannend, ich schaue es auch so und es ist auch alles gut und so. Mittlerweile fängt es mir mehr und mehr an fehlen. Also mich fangen auch die leeren Tribünen mehr und mehr an nerven und ich freue mich extrem wieder, obwohl ich eben, mich interessiert der Sport und alles, aber die Stimmung, die Emotionen und all das, was dann halt einfach mit dem kommt, wo alles, was auf dem Spielfeld passiert, noch multipliziert, das ist, auf das freue ich mich sehr.
Ja, wieder ein bisschen hässig sein und rauslassen im Stadion. Also ja, natürlich konstruktiv hässig sein.
Sofa kannst du nicht, also man kann schon, aber...
Frau hat nicht so Freude, aber ja.
natürlich.
Ja, aber dann würde ich sagen, schönes Jahr. Also es ist spannend, ja. Schönes ist mal, wir haben auch viele schöne Sachen gehabt, fußballtechnisch. Es ist ein turbulentes Jahr gewesen, wo wir uns, glaube ich, werden zurückerinnern daran. Und wenn ich das richtig sehe, kommt Cecil das mal nicht nur mit dem Kassenzettel, sondern sie hat dann noch ein paar Gläser in der Hand.
So, die Herren, es ist leider, leider wieder Zeit und dazu ohne sogar noch bald Neujahr. Es gibt eine runde Prosecco aufs Haus. Schön, sind ihr da gewesen. Wir freuen uns sehr, auch nächstes Jahr hier am Stammtisch euch wieder zu begrüßen. Macht's gut, bleibt gesund und rutscht gut über.
Ja, das ist jetzt mal geil.
Was für eine Überraschung.
Das nehmen wir gerne.
Danke vielmals.
Und dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draussen ganz einen guten Rutsch. Viel Goal im neuen Jahr.
Und wir kommen nächstes Jahr wieder.
Richtig. Wie gewohnt, einmal in der Woche. Macht's gut.
Ciao zusammen.
Und wir sehen uns, hören uns, was auch immer im neuen
Tschüss
Jahr.
Zusammen.
Ciao zusammen.
Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die jüngsten Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanälen posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.